Ja, willkommen beim Harz hinter den Kulissen Podcast. Heute nehmen wir euch mit auf einen Pfad, der vielen Wandernden, ich würde sagen, gefehlt hat. Und das über einige Jahre, der Magdeburger Weg. Ein wirklich traditionsreicher Abschnitt des Harzer Hexenstiegs hier im Nationalpark Harz. Und der wurde heute wieder eröffnet, ganz offiziell auch mit dem Umweltminister. Was wurde repariert? Was ist neu? Und warum war der so lange gesperrt? Darüber sprechen wir mit zwei Personen, die den Weg und den Wald hier drumherum ganz genau kennen. Die zuständige Revierförsterin Anna Kistemaker und Holger Henze, der Forstwirt hier im Revier ist. Und die beiden sind da, glaube ich, die kompetentesten, wenn man das Ganze angeht. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute ein bisschen über den Magdeburger Weg und das Revier zu sprechen.
Ja, von meiner Seite auch alles gut. Sehr schön, macht immer wieder Spaß, mit euch einen Podcast zu drehen. Gutes.
Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
Stellt euch doch noch mal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Anna Kistemaker. Ich bin geboren in Emden, Ostfriesland, fernab vom Wald. Habe aber dann während meiner FÖJ-Zeit im Nationalpark Harz tatsächlich FÖJ gemacht und habe da den Wald für mich entdeckt. Habe in Göttingen dann studiert, Forstwissenschaft. Und bin dann ein bisschen über Umwege im Nationalpark gelandet. Und zwar erstmal als Nationalparkwachtleitung, also die Einsatzleiterin der Ranger auf niedersächsischer Seite. Das habe ich für knapp 4 Jahre gemacht und bin jetzt seit knapp zwei Jahren die Revierförsterei vom Revier Bruchberg.
Und du hast es schon mal vor ein paar Jahren erzählt, aber ich glaube, es haben nicht mehr alle so präsent.
Gut, mein Name ist Holger Henze. Ich bin Forstwirt in der Revierförsterei Acker und Bruchberg. Bin da Vorarbeiter, bin seit 1990 dabei, habe gelernt im Forstamt Altenau und hatte das Glück, 1994 in den Nationalpark wechseln zu dürfen, weil mein Revier, also wo ich gearbeitet habe, auch im Nationalpark gewechselt ist und habe es bis heute nicht bereut.
Was sind deine Aufgaben hier hauptsächlich?
Meine Aufgaben sind alle Sachen, die erledigt werden müssen, zum Beispiel Wanderwege reparieren, wo wir heute drüber reden wollen, Wanderwege freischneiden, Verkehrssicherungsmaßnahmen, alle Einrichtungen kontrollieren, reparieren und natürlich auch ein bisschen Wildbestandsregulierung.
Und um die Aufgaben der Revierförsterin dann zu definieren, du gibst ihm die Aufträge praktisch dann, ja?
Kann man fast so sagen, ja. Also die Aufgabe, sie sind eng verzahnt eigentlich, die Aufgaben von den Forstwirten und den Revierförstern. Meine Aufgabe ist sozusagen so ein bisschen versuchen, den Überblick über das sehr große Revier zu behalten, die Verkehrssicherung sicherzustellen, Sachen zu sehen, dann mit den Forstwirten zu sprechen, wie können wir das lösen. Und wann haben wir Zeit dazu sozusagen? Dazu zählen natürlich neben den umgestürzten Bäumen, wo wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen beim Magdeburger Weg, auch Bauwerke dazu, Brücken oder Stege, die wir instand setzen müssen oder neu bauen müssen. Neben dieser Tätigkeit kommt natürlich auch die Wildbestandsregulierung, wie bei den Forstwirten auch dazu. Das ist noch ein relativ großes Feld im Nationalpark. Natürlich auch, wir waren ja ein Entwicklungsnationalpark und sind immer noch dabei, in den Rändern sozusagen ein bisschen der Natur unter die Arme zu greifen. Das heißt, wir machen noch ein paar Pflanzflächen, Initialpflanzung, damit die Buche, die hier ursprünglich herkommt, ein bisschen Starthilfe kriegt. Und auch da ist es meine Aufgabe, die Flächen zu suchen und zu gucken, ob man da noch was pflanzen kann. Oder auch andere Naturschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Lebensraumtypen, wie ein Schwermetallrasen, der im Revier zu finden ist, wo wir die Aufgabe haben, den zu pflegen, damit er, man sagt, seinen Erhaltungszustand beibehält. Und da gucke ich dann immer nach, müssen wir da nochmal hin, müssen wir zusehen, dass wir da die kleinen Fichten wieder wegnehmen, damit der Schwermetallrasen halt erhalten bleibt. Moorrenaturierung, solche Sachen.
Wildbestandsregulierung heißt Jagd praktisch.
Ja,
dann,
ne? Genau. Das heißt Jagd,
genau. Gehört zu dem Beruf dazu, ist ganz klar.
Gehört,
ne?
Genau. Zu dem Beruf dazu, genau. Und ist halt auch ein organisatorisch recht aufwendiges Feld, weil man halt gerade in der Fläche und gerade in dem Waldzustand, den wir jetzt haben, ganz neu denken muss, sage ich mal. Früher hatte man die Rückegassen, man hatte den dichten Fichtenbestand, wo es relativ simpel war. Jetzt haben wir sehr viele Totholzflächen und sehr viele, ich nenne sie mal Mikado-Haufen, wo man halt einfach als Mensch schwer reinkommt, und wenn man reinkommt, ist es einfach nicht sicher. Also arbeitssicherheitstechnisch ist das natürlich ein großes Problem.
Und da kommen wir eigentlich auch zu dem, worüber wir hauptsächlich sprechen wollen, genau. Zu dem Mikado-Haufen, wenn man so will. Ne? Also zum Magdeburger Weg, der ja aus Sicherheitsgründen viele Jahre gesperrt war. Wann ging das los? Wann habt ihr den gesperrt oder wann musstet ihr den sperren?
Weißt du es noch? Ja. Müsste 2018 gewesen sein, so in dem Dreh. Ne?
Ja, ich glaube, es fing 2017 an mit dem Sturm Friederike. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ich war ja noch gar nicht vor Ort. Genau, also 2017 kam der Sturm Friederike, der halt wirklich viele Fichten, die sich ja durch ihre flachen Wurzeln nicht so gut in der Erde halten können, umgeschmissen hat. Zusätzlich war 2017 noch sehr, sehr nass. Also es war ein matschiger, nasser Boden, eine Baumart, die einen flachen Wurzelteller hat, und damit kam dann noch der Sturm, der hat die umgeschmissen. Da wurde er, glaube ich, erstmalig gesperrt, noch mit den Hintergedanken, ja, können wir dann wieder aufarbeiten, das wird gehen. Und dann kam 2018 aber der Käfer, sehr trockenes Jahr. Die noch stehenden Fichten konnten sich nicht wirklich gegen den Käfer wehren, weil sie nicht genug Wasser hatten, nicht Harz bilden konnten, um den Käfer zu überschwemmen mit ihrem Harz. Das ist deren Art, sich gegen den zu wehren. Und zusätzlich hatten wir natürlich die umgestürzten Fichten noch vom Sturm, die ein super Brutplatz für den Käfer waren. Und dadurch kam diese Wahnsinnsvermehrung des Buchdruckers, der dann dazu geführt hat, dass die noch stehenden Fichten am Magdeburger Weg auch abgestorben sind. Und stehendes Totholz ist so eine Sache, die wirklich gefährlich ist, weil man sie halt, wenn sie dann auch schon länger abgestorben sind, nicht richtig einschätzen kann, wann sie umbrechen. Und dann kann man natürlich nicht sagen, oh, wir schicken da jetzt mal die Forstwirte rein. Die können das jetzt mal aufarbeiten unter dem stehenden Totholz. Das geht gar nicht. Normalerweise könnte man sagen, okay, es gibt hier in der Forst Maschinen, die vielleicht sowas machen können. Harvester zum Beispiel. Wir sind den Magdeburger Weg gerade gegangen. Da ist keine Chance, mit dem Harvester irgendwo hinzukommen. Folglich ist da die einzige Chance, oder wäre da die einzige Chance gewesen, das Motor manuell aufzuarbeiten. Und das war jetzt lange, lange Jahre nicht möglich. Bis jetzt über die verschiedenen Stürme, die noch kamen, wirklich die Bäume, die direkt am Weg standen, die abgestorben waren, umgekippt sind, sodass wir halt einen großen Mikado-Haufen hatten, wo man sich vorsichtig dann dran tasten konnte. Und das haben die Forstwirte wirklich sehr, sehr gut und sicher gemacht. Und da sind wir eigentlich ganz froh drum. Ich weiß nicht.
Was genau heißt denn das, denn das Aufarbeiten? Also da geht man dann wirklich rein mit Säge und allem drum und dran, um dann da die Wege wieder freizuschneiden, ja?
Ja, Motor manuell freischneiden heißt Motorsägen nehmen, Kanister nehmen, den Weg freischneiden, das Totholz, was weggeschnitten wurde, an die Seite räumen, sodass man gut und sicher wieder durchgehen kann. Und das auf der Wegstrecke, weiß nicht genau, wie viele Kilometer sind, 2,5-3 Kilometer, war schon eine ordentliche Aufgabe. Und auch eine gefährliche Aufgabe, weil das Totholz, was da lag, eben halt auch ganz schnell ins Rutschen kommt. Wenn man da auf einmal einen Schnitt ansetzt, muss man doch doppelt und dreifach aufpassen. Aber das haben die Kollegen echt super hingekriegt.
Seit wann konntet ihr da wieder rein und wie lange habt ihr dafür gebraucht dann?
Und wir haben angefangen im Frühjahr, also da lag noch ein bisschen Schnee und haben gebraucht, weiß ich nicht, ich hätte jetzt auch gesagt 4 bis 6 Wochen ungefähr.
Dann wirklich, mit wie viel Personen habt ihr das gemacht?
Im Schnitt immer 4 Personen.
Okay. Man merkt es ja an dem Charakter des Weges, das ist ja wirklich steil, sodass man da einfach gar nicht, du hast es ja auch schon gesagt, mit Maschinen ja gar nicht reinkommt. Jetzt ist immer jetzt ein bisschen der Punkt auch, warum reden wir so über den Magdeburger Weg? Es gibt ja viele Wanderwege im Harz, aber der Magdeburger Weg ist da ja wirklich etwas Besonderes. Der ist ja auch immer großes Thema, als er gesperrt wurde, ein großes Thema ist es jetzt auch wieder, wo er wieder aufgeht. Was ist das Besondere aus eurer Sicht am Magdeburger Weg?
Okay. Also einmal ist natürlich das Besondere, weswegen er vermutlich auch bekannter ist als vielleicht andere Wege, dass er Teil des Harzer Hexenstiegs ist und als solcher natürlich auch auf vielen Karten präsent ist. Und besonders empfinde ich an dem Weg, dass er wirklich nicht so wie viele Wanderwege, die wir ja haben, das ist keine Forststraße, es ist kein breiter Weg, es ist noch nicht mal ein breiter Pfad, muss man fairerweise sagen. Es ist wirklich, also fast eher wie ein Wildwechsel. Es ist ein sehr schmaler Pfad, der sich an einem Hang entlang schlängelt. Also auf der einen Seite hat man die Steilwand und auf der anderen Seite geht es halt steil runter. Und dann schlängelt er sich um die, wie sagt man denn, Bergflanke drumherum. Und man hat jetzt, da muss man ja auch mal das Positive sehen, einen Wahnsinnsausblick. Man kann quasi in den Gegenhang sehen, man sieht Torfaust und den daran liegenden Dänenkopf und kann halt diesen Ausblick auch wirklich genießen. Und ich denke jetzt in Zukunft auch da schön beobachten, wie sich der Wald wieder regeneriert. Man sieht jetzt schon viel Eberesche, man sieht die Buche, die da auch zum Teil, also nicht zum Teil, die da gepflanzt wurde, unter Schweißtropfen, würde ich mal meinen, auch wenn ich nicht dabei war. Und man kann jetzt einfach wirklich sehen, wie sich der Wald da regenerieren kann und kann das da erleben. Zusätzlich ist es halt auch ja, ein geschichtsträchtiger Weg. Ne? Ich weiß nicht.
Hast du das präsent? Was ist das Besondere? Ich meine, er ist auch einer der Wege, die ja einen richtigen Namen haben. Das haben jetzt ja auch nicht alle Harzer Wanderwege. Ne?
Ja, das ist aus der Historie gewachsen. Um 1800, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist der vom Harzclub Zweigverein Magdeburg für, was haben sie gesagt, 1000 Mark in den Berg reingehackt worden und ist gegründet, benannt worden, dann eben halt als Magdeburger Weg, weil der Harzclub den bezahlt hat. Für mich ist es heute und war schon immer einer der schönsten Wanderpfade auf niedersächsischer Seite des Nationalparks, weil so viele haben wir davon nicht mehr. Und ich bin auch echt froh, dass wir die Sperrung jetzt hinter uns haben und den endlich wieder für die Öffentlichkeit aufmachen konnten, weil man sieht so viele tolle Sachen da, ja, was man sonst nicht so erlebt.
Und das ist halt wirklich so ein richtig alpiner Charakter, wenn man so haben will. Ne? Also das ist ja einer der wenigen Stellen auch im Harz, wo das so ist, genau. Wenn man sich den Weg jetzt anschaut, was würdest du sagen, ist gegenüber dem, du kennst ihn ja auch von vorher, neu?
Ja, so viel ist gar nicht neu. Der Ausblick ist eben ein anderer geworden. Vorher war es ein dunkler Fichtenwald. Jetzt ist es offen. Jetzt kommt Eberesche, Birke, Aspe, Buche. Eben halt noch im Jungwuchsstadium, dass man eben halt noch weit gucken kann. Mal sehen, wie lange es so bleibt, denn es wandelt sich ja so schnell.
Habt ihr dort Infrastruktur noch reingebaut, also, oder ist der so komplett naturbelassen?
Nein, wir haben auch Infrastruktur reingebaut. Da sind 2-3 Stege reingebaut worden, wo es nicht anders ging, wo man Wasserlöcher oder etc. überbrücken mussten. Wir haben die alt eingewachsene Bank restauriert mit unserer Werkstatt zusammen in Oderhaus und wieder eingebaut. Ja, und das war es eigentlich. Und freigeschwinden, ne?
Ja. Kann man vielleicht noch erwähnen, dass der Bau der Stege tatsächlich, dass wir da noch Unterstützung hatten. Da haben wir eine schöne Kooperation mit den Niedersächsischen Landesforsten, mit dem Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum NFBZ Münchehof. Genau, da hatten wir das große Glück, dass die Azubis dort zusammen mit den Meistern gekommen sind und uns da unterstützt haben, diese Wege zu bauen. Also es haben letztendlich die Azubis von den Landesforsten gebaut, haben auch, man kann sich es jetzt schwer vorstellen, wenn man den nicht sieht, gut geschleppt, weil das ganze Material natürlich da hineingeschleppt werden musste. Also es war auch eine schweißtreibende Arbeit und da waren wir oder sind wir total froh, dass wir diese Kooperation dort mal pflegen konnten. Wir haben ja noch mehrere Sachen, die wir mit den Landesforsten zusammen machen und dass man da sich auch wieder so ein bisschen verzahnt und ja, zusammenarbeitet.
Worauf sollte man, also Wandertipp, ne, worauf sollte man sich einstellen, wenn man den Weg geht? Wir haben ihn jetzt schon beschrieben als alpin, als steil und es gibt ja sicherlich auch viele, die das hören, die den von früher kennen, aber vielleicht viele, die auch auf die Idee kommen, ihn zu gehen. Er ist ja schon speziell, ne? Also was würdet ihr als Tipps geben, wenn man ihn wandern will?
Auf jeden Fall festes Schuhwerk. Sich darauf einstellen, dass es hier und da auch nasse Stellen gibt. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Regen es gerade gab. Aber wir haben nicht alles überbrückt, was matschig werden kann. Es gibt nasse Stellen. Es gibt Felsen, wo man auch mal einen größeren Schritt machen müssen. Also Stufen quasi, die durch Felsen gebaut werden. Ich würde nicht zwangsläufig mit einem Kleinkind gehen. Ich glaube, ein bisschen ältere Kinder, die sind ja meistens recht kletteraffin und die kriegen das schon hin. darauf sollte man sich auf jeden Fall einstellen und dass man sicheren Tritts sein muss, also dass man festes Schuhwerk hat. Und ich würde auch die Witterung, ich würde ihn jetzt nicht im Winter bei Schneefall gehen, weil da wird es dann schon gefährlich, wenn man nicht sieht, wo der Pfad eigentlich endet und wo nicht.
Und so wie es, wir sind ja eben gerade abgegangen zur Eröffnung auch, das war ja wirklich mal wieder ein tolles Erlebnis. Ich würde ihn auch, glaube ich, wenn es zu doll regnet, glaube ich, auch nicht gehen.
Ne?
Genau. Dementsprechend, Holger, ist er barrierefrei?
Nein. Nein. Er ist genau das Gegenteil von barrierefrei. Aber auch sowas muss man haben und da haben wir eben halt nicht mehr so viele von. Man muss schon standfest sein, man muss gutes Schuhwerk anhaben, eigentlich an manchen Stellen sogar schwindelfrei sein und sich immer bedenken, dass der Pfad ziemlich schmal ist und man sich immer zur Bergseite hält. Ein Schritt nach rechts kann auch mal ganz schnell nach unten gehen.
Er ist definitiv auch nicht für Kinderwagen geeignet, das würde ich noch mal mit dazu sagen, weil da haben wir ja auch viele von. Also zu Recht, es gibt viele Wege hier in der Gegend, die da total super geeignet sind, der nicht. Und genau, jetzt noch ein Punkt, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, was ratet ihr Fahrradfahrern?
Ja, tatsächlich haben wir den Weg für Fahrradfahrer gesperrt, wenn man so will. Wir raten dringend davon ab, den mit dem Fahrrad zu befahren. Also ist einfach nicht befahrbar. Einmal sind die Stege da, es sind die Blockhalden da und es gibt überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten. Also selbst wenn einem eine größere Gruppe mal entgegenkommt, muss man sich schon den Platz suchen, wo man sich mal an den Hang lehnen kann, um die vorbeizulassen. Und wenn man da ein Fahrrad dabei hat, das funktioniert einfach nicht. Wir haben aber viele schöne andere Fahrradwege im Harz.
Genau, auch im Nationalpark, also überall. Ja, genau. Das stimmt schon so. Und es ist wirklich so, man fährt ja nicht alleine, sondern man kommt ja auch noch andere Leute entgegen und ausweichen da zumindest mit dem Fahrrad ist wirklich schwierig. Dieses ganze Thema, was das ja auch betrifft, weshalb es ja so ist, ist ja der Waldwandel. Und vor wenigen Jahren sind wir auf dem Weg noch durch dunkle, dichte Fichtenwälder gegangen. Und jetzt haben wir haben es schon häufiger gesagt, auch viele Ausblicke. Aus deiner Sicht als Försterin im Nationalpark, was passiert da gerade? Und gerade in der Ecke, wie siehst du die Entwicklung in ein paar Jahren?
Oh. Ja, man muss es ja als Försterin quasi, hat man ja so ein bisschen zwei Herzen drinne. Man hat ja den Beruf gelernt und da ging es ja auch um die Bewirtschaftung des Waldes. Deswegen, wenn man jetzt von der Sicht liegt, war das natürlich ein starker Einschnitt, also für die Forstwirtschaft wirklich ein bitterer Einschnitt, den ich mitfühle. Jetzt bin ich ja Revierförsterin im Nationalpark und da ist das natürlich eine große Chance. Also wir waren ja sowieso Landesforsten auch dabei, den Wald umzustrukturieren, da die Monokultur abzulösen durch einen guten Mischwald, also Buchen zu pflanzen oder auch andere Baumarten. Hätten das natürlich sukzessive gemacht mit dem Älterwerden der Fichte. Nun ist die Fichte weggebrochen, für uns als Nationalpark kein Problem. Und haben das große Glück, dass natürlich teilweise, weil wir vorher schon an dieser Waldumwandlung gearbeitet haben, teilweise Buchen schon dort standen. Das heißt, die kommen jetzt hoch. Und man sieht es auch am Magdeburger Weg, dass ganz, ganz viele andere Mischbaumarten noch dazu kommen. Also wir haben die Birke, wir haben die Eberesche, die kommen alles, das kommt alles durch Naturverjüngung, auch dadurch, dass die Fichte jetzt abgestorben ist, Licht am Boden gekommen ist und die Samen dort jetzt eine Chance haben, hochzuwachsen. Und das ist für die Biodiversität, als Lebensraum ist das ein absoluter Zugewinn. Und man muss ja auch sagen, es kommt auch die Fichte hoch und das ist auch völlig in Ordnung. Wir sind ja gerade am Magdeburger Weg auch in einer Höhenlage, wo die durchaus hingehört. Aber sie kommt halt nicht wie bei einer Pflanzung in einem Alter hoch, sondern strukturreich. Man hat ein paar kleine, man hat ein paar mittelalte, man hat auch noch die alten, die aus irgendeinem Grund überlebt haben, als der Borkenkäfer kam. Und dadurch hat man ein schönes Spiel von Lichtungen, von Dickungen, was für die Tiere, die dort leben, viel bringt. Also man hat mehr Blühpflanzen, man hat jetzt überall gerade hier das Weidenröschen, das ist ja eigentlich immer recht präsent, oder die Trümmerblume sagt man ja auch, die so pink die Freiflächen bepflanzt und oder bewächst. Und da merkt man einfach, wie sich wie es lebendiger wird, habe ich immer das Gefühl.
Wenn man sich das anschauen will, was du gerade beschrieben hast oder was wir gerade die ganze Zeit beschrieben haben und wenn man den Magdeburger Weg gehen möchte, aber dafür jetzt nicht den kompletten Hexenstieg gehen möchte, was auch ein Erlebnis ist, was man machen sollte, aber was vielleicht nicht an einem Nachmittag zu schaffen ist. Habt ihr da einen Tourentipp, wenn man praktisch sagt, ich will eine Runde drehen, ich will den Weg an sich mal wieder neu erleben? Holger?
Ja, ich hatte einen Tourentipp und zwar, wir parken oben auf den Rinderkopf-Parkplatz, gehen den Magdeburger Weg runter bis zum Ursprung des Dammgrabens, gehen dann zum Wellner Weg, queren dann die Straße, die steile Wandstraße, gehen den Butterstieg hoch bis zur Wolfswarte, den Wolfswarter Fußweg runter und sind quasi wieder da, wo wir angefangen haben, am Magdeburger Weg.
Das hört sich spannend an. Hast du so ein bisschen einen Blick, wie viele Kilometer das sind?
Also ich würde jetzt mal grob schätzen zwischen 6 und 7 Kilometer.
Also auf jeden Fall. Es ist eine sportliche Tour, so wie ich das jetzt im Blick habe, schon mit ein paar Höhenmetern.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber, also das sollte man beachten, aber glaube ich schon eine schöne Tagesetappe, die man zusammen machen kann. Das finde ich wirklich eine gute Idee. Anna Holger, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die ihr uns da gewährt habt und natürlich auch nochmal an alle, die dabei waren, für die Arbeit, für das ganzen Teams, die es wieder möglich gemacht haben, dass wir den Weg, wirklich einen spannenden Weg wieder erleben können. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt und für die Arbeit.
Sehr gerne, immer wieder gerne.
Ja, gerne, immer wieder gerne.
Genau, gucken wir mal, was das nächste Thema mit euch wollt. Ne?
Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.